Deutschlandfunk Nova. 100.
Drei Leute. Mark Zuckerberg, Barack Obama und Steve Jobs. Ja, auch wenn der Letzte jetzt nicht mehr lebt, ist er immer noch total präsent. Diese drei, jeder für sich genommen, total spannend. Einzigartig, ne? Also was haben die in der Sendung zu suchen, in der es um Routine geht? Die haben was da zu suchen, weil sie mit ihren Klamotten was ganz Besonderes anstellen. Die wechseln die nicht. Steve Jobs, immer mit seinen schwarzen Longsleeves. Mark Zuckerberg, graues T-Shirt. Und Barack Obama hat es mehrfach in Interviews gesagt, er hat genau zwei Typen von Anzügen. Einen grauen und einen blauen. Das sind Klamottenroutiniers. Und die Idee dahinter ist, ich entlaste mich in diesen alltäglichen Fragen, damit ich mich auf die wirklich spannenden Dinge konzentrieren kann. Ja, und genauso machen wir das heute eigentlich im Prinzip auch. Total routiniert werden wir euch jetzt sozusagen zusammen mit unseren Autoren die allerbesten Geschichten zum Thema Routine erzählen, die wir gefunden haben. Von den Momenten, vielleicht auch, wo dann vielleicht mal was kippt im Leben, ne? Wo Routine auf einmal beginnt oder ganz plötzlich endet. Niloufar El-Hamy, du bist bei mir im Studio.
Hallo.
Sag mal, was haben wir für Themen?
Also gleich am Anfang hören wir einen jungen Piloten, der einen ganz normalen Linienflug beschreibt, der aber auf einmal ziemlich dramatisch wird. Dann in der zweiten Geschichte lassen wir Nina Schild erzählen, was ihr passiert ist, nachdem sie eine Fuß-OP hatte, ein ganz normaler Routineeingriff und was dabei alles schiefgelaufen ist. Und zum Schluss lernen wir Catherine Russell kennen. Sie ist Schauspielerin, arbeitet in einem Theater auf Broadway und sie steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil sie seit 1987 jeden Tag das gleiche Theaterstück aufführt.
Die ist viel routinierter als Profi. Wir. Uns hat das ein bisschen Angst angejagt. Sprechen wir gleich drüber. In 100, über Routine. Keine Angst.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100. Heute geht's um Routine. Etwas, worauf du dich besser nicht verlassen solltest. Und gutes Beispiel dafür ist unsere nächste Geschichte. Routinier. Das klingt so beruhigend, ne? Und gerade wenn es um irgendetwas geht, wo du gerne Sicherheit hättest, also auch schon beim Friseur, wer will mit einer ruinierten Frisur rumlaufen, beim Busfahrer, total wichtig, auf dem OP-Tisch, klar, wenn der Chirurg loslegt oder auch ganz besonders beim Fliegen. Ein Pilot, bei dem die Handgriffe sitzen, der in jedem Fall Herr der Lage ist und das Richtige tut, weil er Routine hat, das wünscht man sich. Wobei der Begriff Routine unter Piloten selbst ein bisschen verhasst ist. Also wenn die Routine zu groß wird, ja, dann schleichen sich ein paar kleine Fehler ein. Aber mal abgesehen von diesem ganz Normalen, was passiert eigentlich, wenn von einem Augenblick auf den anderen alles außer routinemäßig verläuft? Ein junger Co-Pilot, wir nennen ihn in unserer Geschichte Tom, hat meiner Kollegin Lena Kerbdeck von einem Erlebnis erzählt, von einem Flug, den er wahrscheinlich niemals vergessen wird.
Es war eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ungefähr 3 Jahre Berufserfahrung. Also ich war seit 3 Jahren Co-Pilot auf Linie, wie man das nennt.
Winter 2007, Mitte Dezember, eine Stadt nahe der Alpen. Tom, der Co-Pilot, der Kapitän und die Cabin Crew fahren vom Hotel zum Flughafen. Sie passieren die Sicherheitskontrollen und gehen raus zum Flieger. Tom und der Kapitän studieren die Unterlagen für den Flug.
Und da schaust du dir eben an, wie viel Sprit du mitnehmen willst. Das ist die erste Entscheidung, die du treffen musst. Sag mal, der entscheidende Faktor dafür ist einfach, wie das Wetter ist.
Der entscheidende Faktor heißt in diesem Fall Nebel, Gewitter, Regen, Wind.
Dann haben wir eben in diesem Paket gesehen, dass an dem Tag, an dem Flughafen, wo wir losgeflogen sind, keine besonderen Wettergeschehnisse sind.
Was sie allerdings gesehen haben, ist, dass eine Inversionswetterlage vorherrscht. Das heißt, dass ab einer gewissen Höhe die Temperatur nicht abnimmt, sondern zunimmt.
Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das hat man häufig gerade im Winter. Dadurch bildet sich häufig auch Nebel bis zu der Schicht, wo die Inversion dann anfängt. Aber ansonsten war an dem Tag eben kein besonderes Wetter da. Wenn der Sprit dann im Tank ist, dann kommen irgendwann die Passagiere und fangen an einzusteigen und sich anzuschnallen. Und wenn dann alle sitzen und angeschnallt sind, dann geht der Flug los. Das heißt, man macht die Türen zu Dann fangen die Kollegen in der Kabine an, ihre Sicherheitsanweisungen zu machen und wir fangen dann langsam an, den Flieger anzuschmeißen, wie man sagt. Das heißt, man lässt die Triebwerke an.
Die Piloten fangen an, in Richtung Startbahn zu rollen und sich auf den Start vorzubereiten.
Es wird morgens in der Regel entschieden, wer welchen Flug übernimmt. Es war auf jeden Fall ein Flug, bei dem ich fliegen sollte und der Kapitän funken sollte. Dann bekommt man vom Tower irgendwann die Startfreigabe über Funk und das ist dann der Moment, wo wir den Schub setzen und die Bremsen loslassen und dann rollt der Flieger los.
Sie heben schnell ab und steigen auf, bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern.
Das ist eigentlich sehr schnell erreicht. Nach 15 bis 20 Sekunden in etwa ist man in der Höhe. Und
da passiert etwas, womit niemand gerechnet hat.
Hat uns dann der Blitz getroffen. Vorne in die Flugzeugnase. Und wir haben ein sehr helles Licht gesehen. Das war gefühlt einfach 100 Mal stärker als ein Fotoblitz. Das hat sich angehört, als wenn jemand neben uns eine Granate gezündet hat. Ich hatte halt in dem Augenblick das Gefühl, dass sich alle Haare auf meinen Arm aufgestellt haben und mir wurde auf einmal schlagartig warm. Das sind diese typischen Reaktionen, die man hat, wenn man schon in der Magengrube merkt, okay, es ist was nicht normal. Dieser Weglaufen- und Kämpfen-Reflex, der war definitiv da. Danach gehst du relativ schnell wieder in Automatismus über und der heißt Flieg das Flugzeug.
Flieg das Flugzeug. Das heißt konkret, Tom muss schauen, dass er weiter an Höhe gewinnt. Das ist jetzt das Wichtigste, damit das Flugzeug nicht in irgendwelche Lagen kommt, in der es nicht haben will. Zum Beispiel zu nah dran an den Bergen oder auch in die Einflugschneise anderer Flugzeuge.
Es sind ein paar Systeme ausgefallen am Flieger. Ich bin zu der Zeit von Hand geflogen. Das macht man beim Start so. Du bist dort in der Höhe, wo erstmal dein erster Gedanke dahin geht, laufen alle Triebwerke noch und kann ich weiter Höhe aufbauen, um Sicherheit zu gewinnen.
Höhe aufbauen, Sicherheit gewinnen. Der Weg zurück ist von der Gebirgskette verbaut. Das ist eine Besonderheit dieses Flughafens. Ein Umkehren ist unmöglich.
Dann habe ich mich gewundert, weil mein Kollege nicht reagierte. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass er in seinem Sitz hing, der Kopf nach unten, die Augen geschlossen und erstmal auf gar nichts reagiert hat.
Beim Fliegen gilt, wenn ein Pilot ausfällt, egal ob es der Captain oder der Co-Pilot ist, dann ist das ein Fall von Luftnotlage. Wenn ein Notfall vorliegt, wird normalerweise der nächstmögliche Flughafen angeflogen.
Und dann habe ich erst auf mein Agieren hin, ich habe ihn dann an der Schulter angestupst. Dann wachte er quasi auf. Das war ein bisschen wie, wenn jemand plötzlich eingeschlafen ist und dann wieder aufwacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und dann sagte er, ja, ja. Einen Moment später klingelte dann schon das Telefon, wir haben so ein Intercom und dann haben uns die Kollegen in der Kabine angerufen und gefragt, was passiert sei.
Die Stewardessen haben einen Blitzeinschlag mit ihren eigenen Augen gesehen. Einen Lichtbogen, der von vorne bis nach hinten durch das Flugzeug gegangen ist.
Mein Kollege hat geantwortet, das ist auch normal in dem Augenblick, wenn einer fliegt, dann übernimmt der andere die Kommunikation mit den Kabinenmitarbeitern. Und wie er mit der Kabine sprach, sagte er, und jetzt sehe ich auch noch Rauch.
Ein Brand im Cockpit?
Und das ist für uns immer ein Stichwort, wo wir im Prinzip die Sauerstoffmasken, die wir vorne haben, aufsetzen. Kann man sich vorstellen wie eine große Taucherbrille und mit so einem Schlauchsystem hinten dran. Das wirft man sich über den Kopf und lässt es los und dann zieht sich die Maske am Gesicht fest und man bekommt quasi unter Druck Sauerstoff.
Auch die Lotsen in den Radarstationen haben den Blitzeinschlag gesehen. Jetzt wollen sie wissen, wie gravierend die Lage ist und was die Piloten machen wollen. Tom fliegt nach wie vor von Hand. Aber er kann zu diesem Zeitpunkt nicht, wie sonst üblich, auf Autopilot umstellen. Auch Triebwerkskontrollinstrumente, die dafür sorgen, dass die Triebwerke nicht überlastet werden, sind ausgefallen. und der Fluglagenführer. Das ist das Kreuz am Horizont, dem das Flugzeug folgen muss, um auf Kurs zu bleiben. Alles ist ausgefallen. Piloten sind vorbereitet. Sie trainieren solche Vorfälle im Simulator. Jetzt nicht speziell ein Blitzeinschlag. Aber der Ausfall von Systemen, das sind Situationen, in der sie eine gewisse Routine haben, die abgespult werden kann.
Diese ganzen Situationen, die man im Simulator trainiert, die sind sehr sinnvoll und haben auch ihre Berechtigung. Aber es gibt immer eine kleine Stimme im Kopf, wenn man im Simulator sitzt, die dann sagt, ja, es ist ja doch nur Training und es ist ja doch nur Simulator. Und diese Stimme war jetzt in dem Fall natürlich nicht da. Aber wenn es dann in der Realität passiert und dann mehrere Dinge zusammenkommen, so wie es da der Fall war, dann muss man schon wirklich alles rauskramen, was man irgendwo mal gelernt hat und aufgeschnappt hat. Man denkt natürlich schon an die Passagiere. Natürlich ist jedem daran gelegen, dass man selbst am Ende des Tages heil irgendwo ankommt, aber genauso denkt man auch an die Passagiere, die da hinten im Flugzeug sitzen. Diese Verantwortung ist jedem bewusst, aber wenn man sich die Verantwortung auch ständig vor Augen holen würde, dann würde man sich selbst, glaube ich, mit Entscheidungen im Wege stehen. Mein Kollege hat dann mit der Kabine dann noch weiter gesprochen, was halt zusätzlich schwer wird, weil natürlich unter dieser Maske die Kommunikation sehr eingeschränkt ist.
Die Kommunikation über ein Intercom-System ist eh schon kompliziert, weil man nur die Sprache hat, um sich zu verständigen. Aber dann auch noch unter einer Sauerstoffmaske.
Weil dann bei der Sprache noch sehr viele andere Aspekte wegfallen, die Intonation und die... Das ist im Prinzip wie ein Filter, kann man so sagen. Was bei mir dann noch erschwerend dazu kam, war, dass die Maske von innen immer weiter beschlagen hat und ich irgendwann Schwierigkeiten hatte, vorne die Instrumente zu erkennen.
Tom versucht immer wieder, seine Maske sauber zu bekommen. Sekunden später ist die Sicht sofort wieder beschlagen. Zu diesem Zeitpunkt müssen sie im Cockpit mehrere Entscheidungen treffen.
Ob wir weiter steigen oder sinken, das Problem, was wir dort hatten, war eben, dass viel Gebirge im Weg war. Das heißt, wir waren erstmal gezwungen zu steigen.
Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur der Flugplatz nicht anfliegbar ist, sondern auch noch die nächsten Ausweichflughäfen, weil dort Bodennebel ist und kein Flugzeug anfliegen darf.
Ich habe dann in Absprache mit meinem Kollegen gesagt, ich werde jetzt die Maske absetzen, weil ich einfach nicht mehr sehen konnte, ob das, was wir dort bedienen, auch sinnvoll ist.
Tom setzt die Maske ab und...
Es war tatsächlich auch kein Rauch da.
Also doch kein Feuer im Cockpit. Dass der Captain dachte, Rauch gesehen zu haben, obwohl keiner da war, liegt wahrscheinlich daran, dass er so stark geblendet wurde. So stark, dass er wie durch einen Grauschleier gesehen hat, in dem Moment, als er zu sich gekommen ist.
Die ersten 10 bis 12 Minuten waren chaotisch, würde ich nicht sagen, weil wie gesagt, wir sind ja auch im Simulator vorbereitet, auf Systemausfälle zu reagieren, aber wir waren eben sehr gefordert. Bis zu einem Punkt, wo wir in einer Höhe waren und auch soweit die Systeme wiederhergestellt haben, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt eine sichere Flugdurchführung machbar und wir sind auch nicht gezwungen, an irgendeinem Ausweichflughafen zu landen.
Die Reiseflughöhe ist erreicht. Das Flugzeug, die Passagiere, die Crew, alle sind erstmal in Sicherheit. Tom atmet auf und merkt plötzlich, wie er am ganzen Körper zittert.
Ich habe dann gefragt, ob ich etwas Schokolade haben könnte, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Blutzucker total im Keller ist, weil man ist ja zu dem Zeitpunkt hohem Stress ausgesetzt und das spiegelt sich dann häufig durch solche Reaktionen wieder. Und ich habe dann eben relativ viel Zucker essen müssen und habe mich dann auch irgendwann wieder einbekommen.
Was in diesen 10 bis 12 Minuten im Cockpit passiert ist, davon kriegen die Passagiere nichts mit. Ja, sie haben den Lichtbogen gesehen, der sich einmal um das Flugzeug gespannt hat. Und sie haben auch den Knall gehört. Und natürlich haben sie sich genauso erschrocken wie die Besatzung. Aber alles, was danach passiert, ist für sie ein ganz normaler Flugablauf.
Man merkt es in der Regel nicht, ob jetzt ein Pilot von Hand fliegt oder der Autopilot fliegt. Wir haben eigentlich keine Manöver gemacht, die jetzt nicht zu einem normalen Flug dazugehören. Das heißt, aus Sicht der Passagiere ist eigentlich gar nicht viel passiert auf diesem Flug.
Etwa 50 Minuten später ist das Ziel erreicht. Die Landung ist unproblematisch. Nachdem sich die Maschine geleert hat, steigen beide Piloten aus.
Als wir dann an unserem Zielflughafen gelandet sind, haben wir uns den Flieger natürlich von außen angeguckt und dabei festgestellt, dass da an der Stelle, wo der Blitz vorne in die Flugzeugnase eingeschlagen ist, mehrere Brandstellen waren.
Es gibt an der Flugzeugspitze einen Teil, der nennt sich Radom. Das ist ein Teil, der aus Glasfaserkunststoff besteht und mit so Kunststoffstreifen am Flugzeugrumpf festgemacht ist.
Und diese Streifen, die hat es teilweise hochgebogen, die waren in Flugrichtung verbogen. Und an den Schrauben ist überall der Lack abgeplatzt und dann hat man am Flieger selbst, am Rumpf, überall auch Stellen gesehen, wo der Blitz ausgetreten ist.
Tom weiß, es gibt viele Piloten, die, wenn man sie fragt, sagen, dass sie noch nie in einer Ausnahmesituation wie dieser waren. Tom weiß aber auch, das hängt damit zusammen, dass jeder Mensch eine andere Schwelle hat, wo er sagt, oh, okay, das war jetzt für mich eine Ausnahmesituation.
Im Nachhinein habe ich aber gemerkt, dass mich das doch etwas mehr mitgenommen hat, als ich dachte. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Angst im Flugzeug sitze, weil Angst sollte man bei der Arbeit nicht haben. Und ich vertraue auch der Technik und dem Flugzeug, dass ich mit dem Kenntnisstand, den ich habe und den meine Kollegen haben, auch jederzeit wieder abends landen kann in Sicherheit, weil man eben weiß, dass man, wenn es hart auf hart kommt, funktioniert. Und ich glaube, da lernt man sich selbst in solchen Situationen ganz gut kennen und auch seine Mitstreiter ganz gut kennen. Ich hatte als Kind mal einen Vorfall, an den kann ich mich sehr gut erinnern. Das war damals im Schwimmbad mit einem guten Freund von mir. Da haben wir Rückwärtssaltos vom 1-Meter-Brett geübt und da kam irgendwann der Bademeister zu mir und hat mir verboten, weiter Rückwärtssaltos zu machen, weil ich so nah mit dem Kopf am Brett immer vorbei bin, dass sie Angst hatten, dass mir da was passiert. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich hinterher nie wieder ein Rückwärtssalto vom 1-Meter-Brett gemacht habe. Und ich konnte mich eben an diesen Vorfall gut erinnern und habe da halt spontan entschieden, ich will auf jeden Fall am nächsten Tag wieder in den Flieger steigen, weil ich nicht wollte, dass mir sowas nochmal passiert.
An diesem Abend geht Tom in derselben Stadt, in dasselbe Hotel, in das gleiche Bett wie am Abend zuvor. Er versucht nicht an das zu denken, was passiert ist, sondern konzentriert sich auf die vielen Flüge, die routinemäßig reibungslos verlaufen sind.
Ich habe, glaube ich, an dem Tag problemlos geschlafen und bin mit ein bisschen mehr mulmigem Gefühl im Bauch zur Arbeit gegangen, als ich das vielleicht sonst hatte, aber auch mit der Hoffnung zu sehen, naja, es geht doch und es ist nicht jeder Flug so wie der des Vortags.
Unsere Autorin Lena Kerbdeck über eine Geschichte von einem Flug, bei dem sich alle Beteiligten wohl nichts sehnlicher gewünscht hätten, als schnellstmöglich zur Routine zurückzukehren.
Deutschlandfunk Nova 100.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100, es geht um Routine, etwas, worauf du dich besser nicht selbstverständlich verlassen solltest. Auf den eigenen Beinen stehen, durchs Leben gehen. Man merkt ja schon an diesen Redewendungen, das ist zentral, das ist wichtig. Also Beine und Füße, ohne die geht's nicht. Die sollten dich ja eigentlich bis ins hohe Alter hinein tragen, die sollten funktionieren, Routine halt. Wenn jetzt aber an den Füßen zum Beispiel etwas nicht stimmt, dann hast du ein ernstes Problem. Nina Schild lebt und arbeitet in München und sie hat ein Problem mit ihren Füßen. Alles fing mit einer Operation an in 2015. Keine große Sache, wie alle sagten, reine Routine. Hi Nina.
Hallo.
Du bist ja gerade in einem Studio in München, wir sehen uns also nicht. Ich hoffe nur, du hast einen guten Platz, du sitzt angenehm. Nina, sag mal, wie geht's dir gerade, wie geht's deinen Füßen?
Also jetzt gerade ist so dieser Zwischenmoment bei mir, denn ich habe jetzt fast 1,5 Jahre durchgehend immer entweder links, rechts oder gleichzeitig sehr große Schienen getragen, die den Fuß entlasten sollen, die sehr unangenehm zu tragen sind, gerade wenn es jetzt warm wird und alle langsam in kurzen Hosen rumlaufen und ich dann mit Skistiefel umher stolpere. Das heißt, ich habe jetzt gerade tatsächlich mal ausnahmsweise normale Schuhe an, worauf ich auch überall dann angesprochen werde, denn den Anblick kennt schon keiner mehr. Ich habe Schmerzen nach wie vor, aber sie sind auf dem Maß, bei dem ich denke so, cool, ich komme immerhin gerade noch halbwegs vorwärts, aber ich weiß eben nicht, in den letzten Monaten ist immer genau jetzt so der Zeitpunkt, wo wieder ein neuer Bruch kommt. Und deswegen rechne ich so jede Sekunde damit, gut, gleich könnte es wieder passieren. Und das ist ein furchtbares Gefühl, denn ich möchte nächste Woche gerne nach Paris fahren. Und ich weiß genau, da werde ich sehr viel laufen wollen. Und ich weiß noch nicht, ob bis dahin wieder was passiert und was mir bevorsteht.
Du hast Probleme im Mittelfuß. Wie oft, du hast gesagt, der bricht manchmal. Wie oft ist das?
Das ist jetzt seit 1,5 Jahren alle 3-4 Wochen passiert. Also es waren jetzt um die 17 Brüche in verschiedenen Mittelfußknochenhöhen mit sehr, sehr starken Schmerzen verbunden.
Angefangen hat das ja mit einer Sache, die auch unbequem ist, aber jetzt nicht so schlimm wie so ein poröser Fuß, wo ständig die Mittelfußknochen brechen. Das heißt Hallux Valgus, das hattest du. Kannst du das mal bitte beschreiben, was das ist?
Genau, also ein Hallux Valgus ist quasi die Stelle am großen Zeh, dieser Knubbel. Der war bei mir, das haben alle Frauen in unserer Familie, sehr verformt. Das war schon als Teenager so und es hieß immer, das wird irgendwann mal operiert. Und ich habe das immer aufgeschoben bis letztendlich zu meinem 30. Geburtstag.
Das haben aber viele Leute, ne?
Das oder? Haben sehr viele. Und ich bekomme auch ganz oft zu hören, wenn ich die Schienen trage, so, oh, Hallux, ja, das will ich auch machen, mein Fuß ist so hässlich. Und ich denke nur, um Gottes Willen, bloß nicht. Denn ich habe es wirklich gemacht, weil ich starke Schmerzen hatte. Die hatte ich jedoch nur, wenn ich wirklich viel gelaufen bin. Also es war für mich immer so ein typisches Urlaubsding. Ich bin Stadturlaub gefahren. Und nach 2 Tagen ist es total verschwollen und es ist halt über die Jahre immer schlimmer geworden und breiter geworden. Und irgendwann hieß es dann vom Arzt her, sie dürfen halt keine Stadturlaube mehr machen, sie dürfen dann nicht so viel auf Asphalt gehen. Und das war für mich halt die größte
Strafe.
Ja. Weil,
aber ich habe das auch so verstanden, es gibt diesen Hallux Valgus in so unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Mhm. Bei manchen ist das ganz leicht und dann sagt man denen, nimm mal eine Schiene. Wie war das bei dir?
Genau, also ich habe erstmal klassisch versucht, mit Einlagen zu laufen, habe jahrelang einfach darauf geachtet, dass ich breitere Schuhe trage, denn das Gift für jeden Hallux sind natürlich High Heels. Viele Frauen verschlimmern das über die Jahre, indem sie halt zu enge Schuhe tragen oder eben High Heels tragen. Ich habe wirklich, in den Urlauben wirklich von Schienen bis hin zu Einlagen, also ich habe eigentlich so viel Geld, so, es gibt so diese klassischen Drogeriemarktregale mit den ganzen wundervollen Silikoneinlagen etc. Da habe ich schon alles durch, das kenne ich schon in- und auswendig, da habe ich schon alles probiert und was ich an Blasenpflastern im Urlaub ausgegeben habe.
Und das hat alles nichts gebracht?
Das hat alles nichts gebracht. Jeden Urlaub konnte ich, egal wie gut ich mich vorbereitet habe, ich habe dann Fußpulver auch mitgenommen und Fußspray, habe gehofft, der Fuß schwillt irgendwie ab, aber jedes Mal ist der Fuß ganz stark angeschwollen. Ich hatte Schleimbeutelentzündung, ich hatte wirklich so höllische Schmerzen, dass ich mitten in Paris zum Beispiel ein Taxi gerufen habe um 15 Uhr und gesagt habe, ich lege mich jetzt ins Hotelzimmer und schlafe 24 Stunden, weil ich so einen Schmerzensdruck aufgebaut habe, dass ich nicht mehr klargekommen bin. Also es war furchtbar.
Es gab quasi gar keine andere Möglichkeit, als zu operieren. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, denn das ist ja, wie man so sagt, eine Routine-OP.
Genau, also ich habe mir dann einfach einen Arzt empfehlen lassen, so habe halt gedacht, so ja, sagt ja jeder, es ist ein Routine-Eingriff, dann ist das weg. Ich habe einfach ganz klassisch in so einer Münchner Facebook-Gruppe gefragt, kennt jemand einen guten Arzt? Und dann wurde der empfohlen und ich bin da ehrlich gesagt einfach nach Bauchgefühl gegangen. Ich bin dahin, ich fand den sympathisch, ich habe mich da ganz gut aufgehoben gefühlt. Er hat gesagt, er kann das direkt machen und den anderen Fuß einen Monat später auch. Und ich habe mir damals gedacht, ja, jetzt bist du 30, jetzt machst du das einfach auf einen Schlag. Und habe mir ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dann sogar noch so ein schmales Paar Schuhe vorbestellt, so ein ganz teures. Und habe gedacht, so in einem Monat kannst du die schon tragen. Totaler Blödsinn war.
Ja, aber erstmal eigentlich eine schöne Idee. Ja. Du hattest bis dahin ein Problem, dann sagt man dir, da gibt es eine Routine-OP. Nach der Routine-OP ist es natürlich Routine hinterher wieder besser. So, das war ja die Erwartung, da konntest du ja von ausgehen.
Genau.
Und dann?
Ja, dann war es eben so, dass die erste Operation lief noch relativ problemlos und es war auch in einer sehr guten Klinik. Also ich hatte da einen Top-Eindruck und habe mich auch gar nicht so viel informiert. Rückblickend denke ich immer, warum habe ich nicht irgendwie viel mehr gefragt und mich informiert, mich nicht gewundert. Aber es war dann so, dass ich...
Vielleicht, weil es ein normaler Eingriff ist, ne? Also keine Superoperation, wo man nach Superärzten suchen muss.
Ja, aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, das ist halt der Fuß. Ich bin eine 1,80 Meter große Frau, die auf diesen kleinen, im Verhältnis zum Körper, Füßen läuft. Wenn man sich das mal vorstellt, dass so ein ganzer Körper darauf lastet und dass man da manipuliert und was das für die Statik ausmacht, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
Okay, es ist super wichtig, ja.
Es ist elementar, denn man läuft noch sein ganzes Leben darauf und ich habe damals wirklich nicht genug nachgedacht und das kriege ich auch oft spöttisch gesagt, so ja, Patient muss sich selbst informieren, aber ich habe mich damals halt wirklich von diesem Routine-Eingriff-Wort vollkommen blenden lassen und es war dann so, dass ich dass nach der Materialentfernung des zweiten Fußes kam es zu einer Blutvergiftung, die so ein bisschen überschattet hat, dass schon bei den anderen Operationen sehr viel schief gegangen ist.
Du bist dann erstmal nach Hause entlassen worden nach dem Motto, ist alles super. Und dann hast du ja irgendwie gemerkt, Moment mal, ich habe Schmerzen, da stimmt was nicht. Wie war das?
Es war damals so, dass ich, also nachdem das Material vom letzten Fuß entfernt wurde, wurde ich direkt nach der Vollnarkose nach Hause geschickt. Das ist wohl so üblich. Und ich habe mich hingelegt und auf einmal sage ich zu meinem Freund, irgendwas stimmt diesmal nicht. Das fühlt sich an, als würde mein Bein in Flammen stehen. Ich hatte einen Schmerz, der zog bis ins Knie hoch und ich habe wirklich gedacht, ich brenne. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Es war dann wirklich so, dass ich 7, 8 Stunden, ich weiß nicht, wie lange ich war, ich habe auch gesagt, ich kann nicht stehen, ich muss mich übergeben. Es wurde aber kein Blut abgenommen. Und ich habe stundenlang da gesessen, die Ärzte irrten hin und her. Immer wenn jemand bei mir war, kam irgendein anderer Arzt und hat gesagt, ja, ist ja jetzt hier kein Notfall, die Frau. Und irgendwann wurden mir dann ein paar Opiate in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt hören Sie mal zu, Sie sehen ja, Sie halten hier den Verkehr auf. Fahren Sie mal nach Hause und nächste Woche gehen Sie zu Ihrem Hausarzt. Sie haben auf jeden Fall nichts Zeitkritisches. Es war am Wochenende. Und dann bin ich nach Hause gegangen mit dem Gefühl, dass ich eine extreme Last war für die Ärzte dort. Und als ich mich dann schlafen gelegt habe und wieder aufgewacht bin, war der ganze Fuß halt schwarz aufgequollen. Und die OP-Wunde war auseinandergestülpt. Das war
der Wie geht das auseinandergestülpt?
Ja, das wird ja genäht am Fuß. Das ist ja quasi diese Hallux Valgus-Narbe, die verläuft so an der großen Zehe seitlich runter. Und es war wirklich wie ein Vulkan aufgequollen. Also und pechschwarz. Also wirklich ein Anblick zum Weinen. Und ich bin dann wieder ins Krankenhaus gefahren und da haben sie mich wieder um die 5 Stunden warten lassen. Ei. Und irgendwann hat dann jemand meine Blutwerte gehabt und auf einmal wurden alle ganz nervös und zittrig und und dann kam jemand und sagte, Frau Schild, wie geht es Ihnen denn? Und ich sag so,
gute Frage.
Ich sag so, wie ich schon gestern sagte, ich bin am Ende, mir geht es so schlecht. Und das glaube ich Ihnen, Sie haben einen CRP-Wert von 300.
Was ist das?
Der CRP-Wert ist der Entzündungswert im Körper. Der ist in einem Bereich von 1 bis 5, wenn im Körper was in Ordnung ist. Also sobald der über 5 ist, merkt man, da stimmt was nicht. Und meiner war bei 300, das ist so in etwa wie wenn jemand verbrannt ist am kompletten Körper. Dann.
Wie gefährlich ist das, wenn der so hoch ist?
Also ich hätte, wenn sie mich noch eine Stunde hätten warten lassen, hätte ich sterben können. Dann ist es letztendlich eine Blutvergiftung gewesen. Und 5 Minuten später lag ich mit vollem Magen auf dem OP-Tisch. denn sie haben dann gesagt, ja, sie können sich gar nicht mehr von ihrem Freund verabschieden. Sie müssen sofort operiert werden, wir müssen das sofort aufschneiden. Und dann ist natürlich das Problem, dass genau da, wo der Hallux operiert ist, ist eh schon nicht mehr viel, da ist eh schon ein bisschen Fleisch weg und da ist ja kaum was. Und wenn da was entzündet ist, das ist halt richtig problematisch. Denn an der Stelle reißt es ja bei jedem Schritt auf. Und da mussten sie halt da das ganze Gewebe wegschneiden und eine Drainage einnähen und es war einfach nur, also der Arzt sagte da schon zu mir, ja, ich soll mich schon darauf einstellen, dass da noch ein paar plastische Operationen etc. folgen müssen.
Ach so, weil eben an dieser Stelle da so eine Spannung drauf ist und da genau. Die Haut so dünn ist, heißt das, wenn man da jetzt noch was wegschneidet, was Entzündetes, heißt das, man muss hinterher wieder Haut, was weiß ich, vom Popo oder vom Oberschenkel oder so nehmen und dann wieder drauf tun.
Ja. Genau. Und der junge Arzt, der hatte das aber extrem gut gemacht in der Klinik. Also der mich da in dieser Nacht gerettet hat, der hat Wunder vollbracht. Es war auch wirklich so wie in so einer klassischen Arztsendung bei der Runde, die dann kam. Scheffert sagte, ja, das muss auf jeden Fall nochmal operiert werden. Und der junge Arzt sagte, ja, ich habe das aber so und so vernäht und wir können es schaffen, ohne sie nochmal zu operieren. Das kann man so ziehen. Und der so, nö, wir müssen das nochmal operieren. Und im Endeffekt hatte der junge Arzt aber recht, was ich dann ganz toll fand, weil es wirklich ein sympathischer Kerl war.
Aber sagen wir mal, du bist kurz vor deinem 30. Lebensjahr, sagst du, ich möchte gerne das mit meinen Füßen in Ordnung bringen, ich mache diese Routine-OP und wenig später bist du so irgendwo an der Grenze zwischen Leben und Tod. Das ist auch schon hart.
Ich war dann halt auch wirklich isoliert im Krankenhaus längere Zeit, denn da kann ja jederzeit was reinkommen am Fuß. Das ist ja auf dem Boden der Fuß. Ich konnte dann auch nur mit dem Rollstuhl aufs Klo. Also ich durfte halt, eigentlich hätte ich eine Bettpfanne benutzen sollen, aber das ist ja dann auch der letzte Stolz, dass ich mich dann da in den Rollstuhl gehievt habe, um aufs Klo zu gehen und nicht mit der Bettpfanne wegen der Hallux-Operation da herumhantiere. Ich konnte dann auch, ich war damals noch selbstständig, wollte eigentlich einen neuen Job antreten, konnte dann da nicht hinkommen, musste das absagen. Ich bin halt echt aus dem Leben gerissen worden und war da so lange Wochen, dann habe ich gelegen und ich habe gegessen ohne Ende, zugenommen. Ich weiß noch genau, ich wollte unbedingt auf ein Konzert, auf das ich mich so gefreut habe. Ich konnte alle Konzertkarten für das Jahr quasi wegschmeißen.
Welche Band war das?
Das waren die Libertines. Das war die Reunion. Da habe ich mich so drauf gefreut.
Du hattest dann diese Blutvergiftung überstanden. Und jetzt mussten natürlich aber trotzdem nochmal hier, musste man nochmal an die Füße ran. Wie ging das denn damit weiter?
Ja, es war dann so, dass nachdem das eben halbwegs verheilt war, wollte ich natürlich unbedingt nach Hause und wollte unbedingt irgendwie wieder am Leben teilhaben. Hab dann tollerweise einen Job gefunden, bei dem ich auch mal von zu Hause arbeiten konnte, mit dem ich das halbwegs arrangieren konnte, womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte, weil ich dachte, mit so einem Stigma in der heutigen Medienbranche, das kann man ja fast vergessen.
Ja.
Aber ich hatte
da. Was ist das für ein Job?
Ich mache Community Management, also quasi die Facebook-Betreuung für verschiedene große deutsche Firmen.
Ja.
Die haben quasi einen Text von mir gelesen, den ich im Krankenhaus sogar noch verfasst hatte und kamen da auf mich zu und fanden die Art, wie ich schreibe, gut. Und dann bin ich da so reingeraten und bin da immer noch sehr glücklich, denn das ist der erste Arbeitgeber, bei dem ich bin, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, so ja, auch wenn ich mal irgendwie zur Krankengymnastik muss oder irgendwas ist, die stehen hinter mir, die wollen, dass ich gesund werde. Und das ist für mich mit das größte Balsam für die Seele, weil wenn ich jetzt noch in der Situation wäre, dass ich permanent mich, also ich fühle mich natürlich schlecht, wenn ich ausfalle oder wenn ich krank bin oder wenn ich irgendwie wieder auf dem Weg in die Arbeit stürze oder was ist. Und es passiert halt gerade mit solchen Schienen. Also ich werde so oft morgens angerempelt und falle hin oder es passiert irgendwas. Und das ist natürlich, ich bin nicht die zuverlässigste Kollegin dadurch. Aber ich bin sehr froh, dass es halt auch noch Firmen und auch Agenturen gibt, die einen in der Hinsicht unterstützen. Aber dann war es halt so, dass ich gemerkt habe, ja, die Füße tun irgendwie immer noch weh. Und ich bin immer wieder zum Arzt gegangen, zu dem Orthopäden, der es behandelt hatte. Der hat gesagt, ja, alles okay. Und irgendwann war ich dann nochmal in einer renommierten Klinik zur Differentialdiagnose und die haben dann gesagt, ja, die großen Zehen sind viel zu kurz geraten, um ihre Schmerzen irgendwie wegzukriegen. Da stimmt was mit der Statik komplett nicht, müssten wir nochmal alle Zehen komplett durchsägen.
Ach du Schande.
Und ich habe gedacht, ich bin gerade aus dem Krankenhaus raus.
Ja.
Ich habe jetzt schon mehrere Wochen nur gelegen und ich bin mich selbst schon so leid und man wird so unleidig, wenn man liegt. Vor allen Dingen, wenn man zu Hause ist und man kann ja noch nicht mal irgendwie die Waschmaschine groß an. Es ist ja wirklich so, bei solchen Wunden am Fuß, wo eben so wenig Gewebe ist, bis das richtig verheilt, da muss man wirklich, wirklich hochlagern. Und es gab halt ständig Rückfälle. Und ich habe halt schon Hummeln im Hintern. Ich laufe halt unglaublich gern. Das ist für mich so ein Freiheitsgefühl, zu sagen, ja, der Bus kommt nicht, egal, ich gehe jetzt schnellen Schrittes, aber das ist halt nicht mehr. Man ist halt ans Bett gebunden und ich bin froh um jeden Menschen, der diese Zeit auch mit mir psychisch überstanden hat, weil man wird ja teilweise einfach, mein Freund kam dann immer und sagte, ah, du hast wieder deinen Lagerkoller. Dann wird man natürlich leider oft auch mit Süßigkeiten getröstet und dann hat man wieder seinen Teufelskreis.
Stichwort Gewicht, ja.
Genau.
Wie ist denn jetzt gerade der Stand? Wie geht das weiter mit deinen Füßen?
Also es ist so, dass ich damals gedacht habe, gut, das kannst du jetzt nicht sofort nochmal alles operieren lassen. Das darf jetzt nicht wahr sein. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch weiter richtig auf die Schuhe achte und auf die Einlagen achte, das wird schon alles irgendwie gehen, wenn ich nur irgendwie aufpasse. Und es war dann aber zuverlässig so, dass im 3-Wochen-Takt wieder was war. Aber es war ja schon ein Akt, überhaupt rauszufinden, dass das Brüche sind. Denn der Arzt, bei dem ich war, der hat permanent gesagt, sie übertreiben vielleicht ein bisschen. Hat mir einfach immer mehr Schmerzmittel aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich dann angeleiert, dass das mal im Kernspim angeschaut wird. Denn diese Brüche, diese Belastungsbrüche, das sind solche Frakturen, die man halt nur... Die kennt man halt auch erst seit dem MRT-Zeitalter, weil das halt im Knochen drin ist. Das ist also nicht einfach komplett in der Mitte durchgebrochen, das sind halt quasi Frakturen in den Mittelfußknochen drin, ein Belastungsbruch.
Merkst du die denn? Spürst du das, wenn das bricht?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz komisches, stechendes Gefühl. Ganz extrem war es letztes Jahr im Dezember, da bin ich mit meinem Freund nach London geflogen. Das war mein Geburtstagsgeschenk und ich hatte... schon irgendwie gedacht, so, ach, jetzt fährst du sogar mit halbwegs gesunden Füßen hin und dann sitze ich im Flieger und auf einmal spüre ich wie so einen Nadelstich und ich so, irgendwas passiert gerade im Fuß. Und er sagt, Quatsch, du sitzt doch gerade. Und ich so, irgendwas passiert gerade. Und es hörte nicht auf und ich dachte, es ist ein Krampf und habe dann den Fuß massiert und dann, ja, dann war es eben wieder die nächste Fraktur und dann sammelt sich schön viel Wasser, wie so ein Ödem im Fuß und ja. Dann hat man wieder das volle Schmerzspektrum.
Kann man sich das vorstellen, wenn man das nicht selber hat?
Also es ist so, dass es entweder, ich habe das Gefühl, dass es immer entweder ein bisschen überschätzt oder ein bisschen unterschätzt wird. Also viele sagen, du kannst doch nicht darauf gehen. Man kann schon darauf gehen. Es ist gerade so, wenn man schon so lange diese Schmerzen hat, man beißt irgendwann einfach die Zähne zusammen, weil es einfach immer noch angenehmer ist, als sich permanent Schmerzmitteln auszusetzen, die einen ja langsam etwas mürbe im Kopf machen. Es ist aber auch nicht so leicht, wie mancher Arzt einen ansieht und sagt, ja, laufen Sie doch ohne die Schiene rum, denn das ist einfach ein sehr stechender, fieser Schmerz und es ist eine ständige Instabilität. Es ist halt einfach kein Selbstverständnis mehr in der selbstverständlichsten Sache der Welt für einen jungen Menschen.
Das ist nicht mehr die selbstverständliche Sache der Welt. Du kannst dich nicht mehr so richtig auf deine Füße verlassen. Was steht als nächstes an bei dir, bei den Füßen?
Ich weiß es momentan nicht. Ich habe keinerlei Perspektive. Ich weiß nicht. Ich warte auf den nächsten Arzttermin und natürlich werde ich auch 10-mal am Tag gefragt. Und wie sieht's aus mit den Füßen? Und ich sage, ja, ich warte gerade wieder auf den nächsten Termin. Ich hätte halt einfach gedacht, dass ich mit 31 mich mehr, ja, ein bisschen auf Familienplanung und sowas besinne. Aber bevor ich überhaupt auf die Idee kommen würde, zum Beispiel ein Kind zu kriegen, erstmal wieder auf die Beine kommen. Es ist halt... ich habe halt die ganze Dynamik im Alltag verloren. Das ist permanent überlegen, kann ich da hingehen auf die Veranstaltung, tritt mir da wieder jemand auf die Füße, halte ich das durch mit dem Stehen. Es ist natürlich auch, ich habe mich gerade am fittesten Punkt meines Lebens operieren lassen. Ich war da gerade das erste Mal in meinem Leben wieder richtig sportlich unterwegs und habe mich gut ernährt und ich versuche das Ganze immer halbwegs humorvoll zu nehmen, aber es gibt dann immer diese Momente, wo man einfach verzweifelt, weil man auch die Stadt aus der Perspektive einer quasi alten Frau erlebt. Man erlebt sehr viel Rücksichtslosigkeit. Man bekommt natürlich auch öfter mal Hilfe angeboten, aber ich hab jetzt das Glück, ich habe einen tollen Partner, aber es hätte vielleicht auch nicht jedermann mit sich machen lassen, dass da Darth Vader im Bett liegt und vor sich hin schimpft. Und ich war teilweise so schlecht gelaunt, also ich hätte meine Beziehung verlieren können, ich hätte den Job verlieren können. Das sind die beiden Bereiche, die mich so ein bisschen ausgleichen. Man merkt natürlich auch, auf einmal besucht einen dann doch niemand im Krankenhaus. Mhm. Das sind, wer sind die Leute, die einen auch mal zu Hause besuchen, wenn man nicht mehr aufstehen kann? Das macht alles ein bisschen nachdenklicher und...
Also die Erfahrung, wie schnell es mit der Routine zu Ende sein kann, oder?
Ja, es ist, man unterschreibt bei solchen Operationen und es gibt ja nun mal auch viele junge Frauen, die mich dann auf der Straße ansprechen. Die unterschreiben dann 1000 Unterlagen, wo die Ärzte einem sagen, ja, das ist in einem Fall von einer Million. Und wenn man aber der Millionste ist, dann ist man das halt und dann muss man halt mit den Konsequenzen leben.
Das Gespräch mit Nina haben wir aufgezeichnet. Jetzt ist sie gerade in Paris. Hoffentlich, Nina, ohne große Schmerzen, mit halbwegs funktionierenden Füßen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Im nächsten Stück geht es bei uns um Künstler. Die sind ja in der Regel Künstler, weil sie immer wieder Dinge in Frage stellen, weil sie sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Kunst heißt auch immer Grenzen ausloten und Grenzen überschreiten. Wie passt das bitte zur Routine? Da könnte man vielleicht mal Catherine Russell fragen. Sie ist Künstlerin, Schauspielerin und zwar die wohl routinierteste der Welt. Sie steht im Guinness-Buch der Rekorde als die Schauspielerin, die eine Rolle am häufigsten gespielt hat. Stand heute 12.350 Mal. Ein starkes Stück, auch für Freunde der Routine. Wie hält man das durch, ohne bekloppt zu werden? Thomas Reintjes hat Catherine Russell in New York am Broadway getroffen.
Schon 2-3 Tage bevor ich Catherine Russell in ihrem Theater am Broadway treffe, da spüre ich so eine leichte Panik in mir aufsteigen. Kathy ist Schauspielerin und ich möchte von ihr wissen, wie sie mit Routine umgeht, damit, dass sie denselben Text immer und immer wieder aufsagt. Denselben Mann immer wieder auf der Bühne erschießt. Und immer denselben Witz reißt.
I don't know her first name. It's Irmgard or Helga. It's something Nazi.
Ich habe gemerkt, ich liebe meinen Job, meinen Reporterjob, weil ich jeden Tag oder jede Woche eine neue Geschichte erzählen kann. Aber Kathy erzählt jeden Tag dieselbe Geschichte.
Want to know my favorite fantasy, Lionel? What? Murdering my husband.
Seit 1987 spielt sie immer dieselbe Rolle. Und ich will wenigstens ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, mir das Stück Perfect Crime 2-mal an einem Tag anzugucken. Und das macht mich fast wahnsinnig. Ich merke, dass ich Angst davor habe, mich schrecklich zu langweilen und in diesem Theater zu sitzen und mich gefangen zu fühlen und noch nicht mal mein Telefon aus der Tasche ziehen zu können, um mich irgendwie abzulenken. Ich stelle mir vor, wie erlösend der Schlussapplaus für mich sein wird. Aber, das kann ich jetzt schon mal spoilern, das ist nicht, was passieren wird.
My name is Catherine Russell. I'm an actress in a long-running play called Perfect Crime.
Also das ist sie, Kathy, 61 Jahre alt, eine kleine, resolute Frau mit schulterlangen Haaren. Sie sagt, je älter sie wird, desto blonder wird sie. Und Kathy liebt ihren Job. In den letzten 30 Jahren hat sie gerade mal 4 Aufführungen verpasst.
I've been doing this play for 30 years and I've only missed 4 performances. So I've never had a vacation.
Diese 4 Vorstellungen, die sie da verpasst hat, das war, als ihre Geschwister geheiratet haben.
For my brother and sister's weddings. Yeah, I was in the wedding party, so they knew I had to show up.
Also ihr Bruder und ihre Schwester haben sie extra zur Brautjungfer gemacht, damit sie auch bloß kommt. Und auf der Bühne springt halt ihre Zweitbesetzung ein. Für 3 Vorstellungen läuft das so bei der Hochzeit ihres Bruders. Naja, und bei der Hochzeit ihrer Schwester geht der Plan nicht ganz auf.
I missed in the afternoon when I, you know, walked down the aisle as the maid of honor. And then I was at the reception and my understudy got sick and I had to come back. Yes. I was supposed to miss 2 performances and I could only miss 1.
Ja, nach der Nachmittagsaufführung wird die Zweitbesetzung krank und Kathy muss quasi direkt vom Hochzeitsempfang zurück auf die Bühne. Ich glaube, ihr Lachen, das sagt sowas wie, ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt, aber so bin ich halt. Aber das reicht mir irgendwie nicht, weil ich verstehe nicht, was sie antreibt, dass sie diesen Wahnsinn durchzieht, über 12.000 Mal auf der Bühne dieselbe Rolle zu spielen.
If you keep doing something, you should get better at it. So each time I do the show, I'm hoping that my acting muscles get bigger or better or more refined.
Okay, also es gibt ja diese These, dass wenn man irgendwas 10.000 Stunden lang übt, dass man das dann richtig gut kann. Und Kathy will immer besser werden. Aber Kathy hat Perfect Crime jetzt schon doppelt so lange gespielt wie 10.000 Stunden. Ihre Schauspielmuskeln, die müssen sich doch langsam voll ausdefiniert haben. Ich glaube, sie muss ihre Rolle perfektioniert haben. Und ich stelle mir vor, dass wenn sie auf die Bühne geht, dass sie dann quasi nur noch ein Programm abspult.
Like a robot? No, I'm not a robot.
Sie ist kein Roboter, okay. Und sie erklärt mir, Perfektion in der Kunst, was soll das sein? Was soll eine perfekte Performance sein? Nein, im Gegenteil, jede Vorstellung ist anders. Und das ist das, was für sie den Job interessant macht.
So I'm trying to make every performance different. I try to think about even standing in a slightly different way or having a slightly different tone. If I do that, the other person on stage is going to respond differently and it makes it different. I mean, not radically different, but always somewhat different. I'm definitely not a robot up there. Because if I were, then it wouldn't make any sense.
Es hängt auch vom Publikum ab, sagt sie, und davon, wie ihr Tag war und wie der Tag der anderen Schauspieler war. Und all das zusammen kreiert auf der Bühne jedes Mal eine andere Chemie. Okay, das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mich wirklich reizen würde, das Stück immer wieder zu spielen, weil ich schon so gespannt bin, wie das wohl beim 13.000. Mal sein wird. Und deshalb sage ich zu Catherine Russell, so, Hand aufs Herz.
Do you like it every single time?
I think I derive pleasure from it every time. I think sometimes I'm really tired or I don't feel well or... And I get on stage and I start to feel better doing it.
Nee, natürlich ist es nicht immer toll. Mein Job ist auch nicht immer toll. Wahrscheinlich ist kein Job immer toll. Aber Kathy hat natürlich recht. Wenn man es dann einfach durchzieht, dann geht's meistens.
That's the thing. You have to say, I'm going to do this. I'm here. I'm doing this.
Ich bin jetzt seit 3-4 Stunden bei Kathy im Theater und jetzt ist Samstagmittag, die Nachmittagsvorstellung steht kurz bevor, noch eine Dreiviertelstunde, und da wird Kathy in den Backstage-Bereich gerufen, weil jemand den losen Teil eines Klorollenhalters, keine Ahnung, wie man das nennen soll, hat ins Klo fallen lassen und jetzt läuft das Wasser nicht mehr ab. Und Kathy versucht dann mit einer Rohrreinigungsspirale diese Verstopfung zu beheben. Dann kommt ein anderer Schauspieler dazu, David Butler. Der hat die Rolle des Ehemanns in dem Stück inzwischen auch schon ein paar tausend Mal gespielt. Ja, und deswegen frage ich ihn einfach mal, wie er das macht.
Some people can't take it. Some people are just, I couldn't do it. I would go insane. They couldn't do a run for a month. But some people just sort of, I don't know. They don't have a problem with it. I just never really had a problem with it. I've done other things, but I just like it.
Also er scheint auch so Typ Kathy zu sein, aber... Das stimmt nicht ganz, denn einmal, da hat es zwischen ihm und Kathy richtig gekracht und dann hat er sich eine lange Auszeit genommen. Und das war auch nicht die einzige. David sagt, wenn er spürt, dass er mal wieder was anderes braucht, dann macht er das halt.
There are signs that you know, just personally, inside you. You just go, you know what, it's fine, but I need to either take a break or I need to look for something else for a while.
Okay, das klingt nicht danach, als könnte er nachvollziehen, wie Kathy das durchgehalten hat. 30 Jahre am Stück und über 12.000 Vorstellungen.
In a row without a break? I don't think I could do that, no. But she also, that's not all she does. Kathy does lots of other stuff. Her plate is beyond full.
Das stimmt, die 1-2 Vorstellungen pro Tag, das ist nur der offensichtliche Teil von Kathys Job. Das Ganze drumherum, um das sie sich auch noch kümmert, das ist wohl der spannendere Teil. Kathy managt das Theater, in dem auf einer anderen Etage auch noch ein Musical läuft.
You know, so every day there's some new challenge here. So I find that interesting.
Kathy kümmert sich einfach um alles. Sie kümmert sich um verstopfte Toiletten mit Erfolg. Sie sorgt dafür, dass die Klimaanlage funktioniert und die Heizung. Und an dem Samstag, den ich mit ihr verbringe, findet vormittags ein Workshop in einem der Theatersäle statt. Dafür hat sie frische Bagels mitgebracht. Und während der Workshop läuft, sitzen wir auf dem Gang, damit sie gleichzeitig auch noch ein Auge auf mögliche Zu-Spät-Kommer haben kann. Getroffen haben wir uns an diesem Morgen um 9:30. Da schließt sie das Theater auf. Und dann läuft sie mit schnellen, zackigen Schritten und einem dicken Schlüsselbund rum und schließt das Büro auf, die Theaterkasse und die anderen Räume. Und ich komme kaum mit, weil sie immer so mit dem Oberkörper leicht nach vorne gebeugt läuft, als wolle ihr Kopf schneller als ihre Beine können. Und das ist noch nicht alles. An 4 Tagen in der Woche unterrichtet sie morgens um 8 auch noch Englisch. Sie ist auf der Suche nach einem neuen Sponsor für das Theater. Und sie will auch noch ein neues Theater bauen und braucht dafür noch ein paar Millionen Dollar von Investoren. Also Kathy hält hier einfach alles am Laufen. Und damit sie das alles geschafft bekommt, verzichtet sie einfach auf Schlaf.
I don't like to sleep. I don't really like to sleep and I don't really like to eat. Isn't that funny? Like I don't derive much pleasure from eating or sleeping. Some things I like to eat, but I don't think about food that much. Like I'll go all day without eating. Like just not thinking about it. And I don't really like to sleep. It seems sort of a waste of time.
Ich kapiere es nicht. Je mehr Zeit ich mit Kathy verbringe, desto mehr Dinge sagt sie, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir scheinen einfach grundverschieden zu sein. Ich bleibe gerne lange im Bett liegen. Ich koche und esse gerne. Und Wiederholungen kann ich nicht leiden. Ich brauche jeden Tag was Neues. Und sie sagt, sie mag Struktur. Sie hat eine Aufgabenliste, die sie jeden Tag abarbeitet. Heute ist für sie der nächste Punkt auf der Liste Theaterkasse. In 20 Minuten starten die Nachmittagsvorstellungen und für das Musical im dritten Stock muss Kathy jetzt die Tickets ausgeben, die die Leute reserviert haben und jetzt abholen wollen.
Hi.
How are you?
Good. What's the name?
I'm picking up for Jessica Rothbart.
Aha, 3 tickets, right?
Bis 2:02 sitzt sie da und gibt Tickets aus. Und dann geht sie wie immer mit schnellen Schritten die Treppe rauf, in den vierten Stock, wo Perfect Fine gespielt wird, zieht ihre Perücke auf und geht auf die Bühne.
I throw on that wig, throw on some makeup, boom, I get on stage. And then once I'm there, I'm in that world.
Ja, und dann ist sie drin, in der Routine. Und sie genießt das, ihre Lieblingsstelle, gleich am Anfang. Bei diesem Geballer, da kann sie erstmal ein bisschen Frust ablassen, wo sie ihren Ehemann erschießt. Und dann läuft das Stück einfach weiter. Also außer an den Tagen, wo gar nichts läuft.
Guns didn't get set. I used to bring my dogs to the theater. My dog ran on stage. David, who plays my husband, we had a glass table in the play originally, and he broke the glass in the first scene. So when I came out on the phone, I'm picking up all the glass on, you know, on the floor. We had somebody in the second row, a kid, throw up. So everybody in the first row, he went, and everybody in the first row, like, went forward during the show, and, like, there was vomit on the stage. So you just keep going. We had somebody, I think, maybe have a heart attack, and David and I were on stage, and, like, EMS is coming in here and taking somebody out, but the stage manager didn't stop the show, so we keep going. You know, the stage manager will stop the show if there's a fire, you know. But otherwise, the actors are supposed to keep going. So many things have gone wrong, and we just keep going, you know, until it gets fixed.
Nichts bringt Kathy aus dem Konzept. Fehlende Waffen, Hunde auf der Bühne, kotzende Kinder im Publikum, ein Notarzteinsatz. Sie bleibt einfach in ihrer Routine. Und dabei hilft die Erfahrung, die Gewissheit, dass sie den Text im Schlaf kann.
It's comforting to know that like my hair could be on fire and those lines are going to come out.
Und als sie das sagt, da muss ich daran denken, was ihr Kollege David gesagt hat, nämlich dass Kathy einfach nicht aufzuhalten ist.
I think she is a person that does not know how to stop or slow down or even rest.
Und vielleicht ist es das, was sie antreibt. Vielleicht kann sie einfach nicht aufhören.
Well, that's your job. You keep going until somebody tells you you have to stop. Right? I mean, that's my job. I'm going to keep going. If somebody says, the person in charge, the stage manager in charge says stop, then I'm going to stop. But otherwise, I have to keep going. I can't just stop the show.
Das gilt für die Bühne. Da kann der Stage Manager sagen, wann die Show unterbrochen werden muss. Aber vielleicht bräuchte sie generell auch mal so jemand, der ihr sagt, wenn es genug ist, wenn sie mal eine Pause einlegen soll. Aber so jemand gibt's nicht. Und deshalb macht sie das, was sie die letzten 30 Jahre gemacht hat, einfach immer weiter. Sogar donnerstags. Donnerstags ist eigentlich Kathys freier Tag. Und sie sagt, im Sommer fährt sie dann auch immer mit ihrem Mann mittwochs raus nach Long Island zu ihrem Sommerhaus. Aber selbst da kann sie es einfach nicht lassen.
Even when I'm there, I have my computer and they're calling, you know, the theater's calling me about stuff. It's, I don't know if I could completely, if I would be happy completely cut off from working. Even when I'm there, I get up at 5 and I sit at my computer and then I go to the beach. And it makes me happy.
Nachdem ich jetzt ein paar Stunden mit Kathy verbracht habe, weiß ich ungefähr, wie ihr Tag aussieht. Und ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie ihre typische Arbeitswoche aussieht. Und ich habe eine Ahnung, wie sich die Wochen zu Monaten summieren und die Monate zu Jahren. Und während ich all das so von außen betrachte, sehe ich keine Gelegenheit, wo sie mal entspannt, wo sie den Akku auflädt. Und das kann auch irgendwie nicht sein. Das wäre übermenschlich. Aber dann checke ich, dass die Zeit für Entspannung fest in Cathys Tagesablauf eingeplant ist. Und die Antwort lag die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Cathy tankt auf, wenn sie auf die Bühne geht.
For me, it's fun to get on stage for 2 hours and just not have to take care of everything else, right? You know, if the air conditioning isn't working in those 2 hours or the elevator stops, somebody else has to take care of it in those 2 hours, and then I'll take care of it when I get off stage. But there is something enjoyable about being able to also turn all that off and just do the play.
Ja, eigentlich ist die Bühne ihr Pausenraum oder sogar mehr als das. Sie macht eigentlich genau das Gleiche, was die Zuschauer im Theater machen, und blendet einfach mal die Außenwelt für 2 Stunden aus. Für mich als Zuschauer ist das einfach, und ich schätze, dass sie als Schauspielerin das nur kann, weil sie ihre Rolle so gut kennt. Cathy erzählt mir auch, dass die Routine ihr manchmal Geborgenheit gibt. Zum Beispiel als vor ein paar Jahren an einem Samstag zwischen der Nachmittags- und der Abendvorstellung ihre Mutter stirbt. Da fällt ihr nichts Besseres ein, als auf die Bühne zu gehen.
I mean, in fact, my mother died on a Saturday, and between the matinee and the evening show, and after she died, she was at home in Connecticut. There was nothing I could do that night. My sister went out and took care of the arrangements, and so I went on stage that night.
Also, dass die Routine Kapazität für Kreativität freisetzt, das kann ich jetzt absolut nachvollziehen. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Mir geht's so, wenn ich irgendwas mache, was ich schon tausende Male gemacht habe, ich weiß nicht, duschen, zur Arbeit fahren oder Staubsaugen. Also wenn mein Hirn dann quasi auf Sparflamme läuft, dann kommen die guten Einfälle.
It's happened to me many, 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 many times. Both with personal problems, with business problems. A lot. It's one of the reasons why I keep doing the show, because I find it's easier for me to come up with a solution to the problem when I'm not just sitting there thinking about it, when I'm busy doing something else.
Also deshalb muss Perfect Crime weiterlaufen, damit sie Probleme lösen kann, kreativ sein kann und auch alles andere am Laufen halten kann. Aber wie lange noch? Bis die nächsten 10 Jahre voll sind? Bis zur 15.000. Vorstellung oder bis zur 20.000.?
I think I'll know when I'm ready. I think I'll, you know. I don't have a walker, okay? I don't have a walker and do it. No, not at all.
Cathy weiß nur, dass sie aufhören wird, bevor sie mit einem Rollator auf der Bühne steht. Gelangweilt habe ich mich übrigens dann auch in der 2. Vorstellung an dem Tag nicht. Perfect Crime, das ist ein total komplizierter und verwirrender Krimi. Und wer wen warum umgebracht hat, das habe ich bis zum Schluss nicht verstanden.
Deutschlandfunk Nova.
Routine ist der Titel unserer Sendung. Besser nicht drauf verlassen, haben wir die mal genannt. Und gerade haben wir ein Stück von Thomas Reintjes gehört über Catherine Russell, Niloufar.
Wahnsinn, diese Frau.
Das, was Thomas durchgemacht hat, das haben wir alle irgendwo durchgemacht. Und wo wir gedacht haben, okay, jetzt mal gespannt, welcher Freak hinter dieser Geschichte auftaucht.
Ja, und vor allem, dass man, wenn man das hört, dass diese Frau seit 30 Jahren nichts anders macht, ja, als jeden Tag auf die Bühne zu gehen, nur 4 Tage frei hatte für die Hochzeit ihrer Geschwister. Mhm. Also es macht Angst, es löst so in mir Beklemmung aus.
Genau, man denkt sich, Korsett, ne, was dich so am richtigen Einatmen hindert, physisch so, und wo du denkst, okay,
ja, und vor allem, was hat man da vom Leben? Also das sind so meine ersten Gedanken. Was sieht man da noch? Was erlebt man dann Neues? Das ist ja immer wieder das Gleiche.
Ja, und dann musste man feststellen, dass sie ja eine sehr zufriedene, glückliche Erscheinung ist, so wie sie auftaucht im Interview.
Ja, ganz genau. Und dass sie ihr Leben natürlich nicht so sieht, dass sie schon der Meinung ist, dass das, was sie jeden Tag macht, sie weiterbringt und was Neues ist. Und jedes Stück, jedes Mal ist ein bisschen anders.
Genau, von außen betrachtet ist das ein Problem. Aber wenn man eben das Mikroskop so ein bisschen feiner stellt, wenn man mal in die kleinen Teile kommt, dann kommt da der ganze Kosmos an Unterschieden.
So. Ja, und vor allem ist diese Erkenntnis, wo sie ja erstmal sagt, ich bin kein Roboter, auf gar keinen Fall, nein, nein, nein. Und dann sagt sie, ich brauche die Routine für Problemlösung. Das war für mich der Moment, an dem ich gedacht habe, ah, natürlich, wir brauchen jeden Tag eine gewisse Routine, um einfach mal entspannen zu können und um unsere Konzentration, Aufmerksamkeit einfach mal anderen Dingen widmen zu können. Das ist ja total wichtig eigentlich.
Entlaste Routine. Dich von den kleinen Dingen und hab den Kopf frei für die großen. Die Geschichte von Thomas, Catherine Russell, die hat mich an so ein Erlebnis gebracht, wo ich das auch jetzt im Rückblick sagen müsste, Routine in Frage gestellt. Also ist das wirklich so schlimm? Schauplatz der ganzen Sache, Bürgeramt Bonn. Du ziehst da halt die Nümmerchen, wenn du wartest, dass zum Beispiel dein Personalausweis oder Reisepass verlängert wird. So, habe ich mir echt gedacht, lieber tot als Personalausweise hier ausstellen, verlängern und so jeden Tag. Ne? Kam dann aber an den Tisch von jemandem und war wirklich geflasht, weil dieser Mensch unheimlich nett war. Wir haben uns wirklich noch über zwei, drei andere Sachen unterhalten. Er hat mich extrem gut beraten. Er war total auf den Punkt konzentriert. Er war quasi wirklich, also könnte sagen, ein Aushängeschild für die Stadt Bonn und offensichtlich sehr zufrieden mit sich und dem, was er da gerade tat. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, wo ich dachte mal, ja, aber na, wie kriegt er das hin? Also richtig ein vollwertiger Mensch und diese Tätigkeit. Und habe gedacht, okay, vielleicht hat jede Tätigkeit etwas, wo du sagen kannst, hier, das kann ich mit Würde machen, das kann ich noch besser machen, das kann ich noch mehr so machen, wie ich bin.
Absolut, das ist echt eine schöne Erkenntnis, ja. Das
hat mich Thomas so ein bisschen rückwirkend draufgebracht.
Ich kann mich erinnern an ein Gespräch bei uns beim Deutschlandfunk Nova im Hörsaal. Da kommen ja die tollsten Professoren und Experten zu Wort. Und ein Psychologe hatte 10 Regeln aufgestellt dafür, wie man glücklich wird. Und ich glaube, an erster oder zweiter Stelle hat er gesagt, Routine ist lebensnotwendig, weil das bringt an erster Stelle Gelassenheit rein in dein Leben. Und danach
ohne die ist alles nichts.
Genau. Und seitdem denke ich, Routine, mein bester Freund.
Die 100 ist zu Ende. Und bei uns ist ja Routine, dass wir am Ende der Show Danke sagen. Das machen wir heute mal ein bisschen anders, ein bisschen persönlicher. So, lieber Thomas Reintjes, ich finde es wirklich Wahnsinn, wie verdammt akribisch und gewissenhaft du immer arbeitest. Ich sag mal Danke für deine Stücke, die für mich immer viel, viel mehr sind als nur so Routine. Lena Kerbdeck, reine Routine wäre gewesen, das Ganze nochmal runter zu erzählen, aber einfach zu sehen, die Geschichte ist total stark und erzählt sich aus sich heraus gut und ich halte mich mal ein bisschen zurück, mache nur so viel wie gerade nötig. Das ist wahre Größe. Vielen Dank dafür. Über Verletzungen reden, Nina Schild. Über reine Unzulänglichkeiten und Handicaps, das ist nicht leicht. Du hast das total gut gemacht, absolut solide. Ich wünsche dir wirklich von Herzen gute Besserung und danke dir für das gute Interview. Die Technik hat Alex Hart und der ist alles andere als routiniert, macht das heute zum ersten Mal und verbreitet hier echt eine angenehme Atmosphäre. Danke dafür, Alex. Und Niloufar. Du hast diese Sendung zusammengestellt, machst du immer, aber ich möchte trotzdem nochmal Danke sagen, eben auch so für diese wahnsinnig gute Atmosphäre, die du immer mitbringst. Die Leute, die hier um dich rumarbeiten, die sind häufig glücklich und alles wird viel, viel besser, als wenn du nicht da wärst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova 100.
Während wir das Stück mit dem Piloten und den vielen Systemausfällen im Flugzeug produziert haben, hängte sich plötzlich auch unser System auf und der Computer stürzte ab. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie bei einem Flugzeug, aber auch wir wurden aus unserer kleinen Produktionsroutine herausgerissen und mussten alles nochmal von vorne machen, was sehr frustrierend war, aber das Ergebnis ist wunderschön geworden.
Ich habe das auch so gelesen, du willst auch nicht diese triefende Betroffenheit oder so oder als Opfer immer dastehen. Natürlich ist aber auch was Schlimmes passiert.
Was ich bei dem Thema ganz interessant finde, ist einfach, dass man es halt so massiv unterschätzt, wie bedeutend halt der Fuß ist und bei solchen vermeintlichen Routineeingriffen, die einige auch aus rein optischen Gründen machen, dass man in die Statik des Körpers so eingreift und sich quasi selbst so aus der Bahn schießen kann. Ich meine, es ist schön, wenn die Leute einem helfen, wenn man einen Blogbeitrag schreibt, aber es gibt halt so viele Leute, die nicht den Mut haben, sowas zu machen und die halt kein Vitamin B nutzen und die die halt einfach an sowas vielleicht zugrunde gehen. Und das macht mich sehr betroffen.
Das erste Mal, dass ich von Catherine Russell und ihrem Wahnsinns, ja, Schauspiel-Weltrekord gehört habe, das war in dem amerikanischen Podcast Reply All. Der nennt sich selbst eine Show über das Internet. Und deswegen war der Ansatz, war die Geschichte in diesem Podcast auch ein bisschen eine andere. Da ging es hauptsächlich darum, dass das Stück Perfect Crime auf der Bewertungsplattform Yelp weniger Sterne hat als die New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island. Also es ist einfach unglaublich schlecht bewertet und trotzdem findet dieses Stück sein Publikum und trotzdem kommen die Leute und es läuft einfach immer weiter. Es ist kein Ende abzusehen und das lässt sich wahrscheinlich einfach nur damit erklären, dass es inzwischen einfach Kult ist und es vom Broadway fast nicht mehr wegzudenken ist.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.